Ich freue mich, bei euch zu sein an diesem Freitagabend. Es ist auch angenehm warm hier. Draußen ist es ja etwas frisch nach wie vor. Noch keine frühlingshafte Temperatur. Und mein Weg bringt mich heute von Kohlenhofen, von unserer Schule in Österreich. Einige von euch waren schon mal da, vielleicht waren einige noch nicht da. Die möchte ich schon mal herzlich einladen. Sicherlich wird morgen, vermutlich mal am Nachmittag, auch die Möglichkeit sein, ein bisschen was von der Schule zu erzählen, wo wir jetzt seit fast 2 Jahren als Familie sind. Ich soll auch die Begrüßung von meiner Familie mitbringen. Wir sind zurzeit etwas verteilt. In Bochum ist es so, dass die Gymnasiasten eine Sprachreise machen, kurz vor dem Abitur, meistens im vorletzten Jahr nach Amerika. Und so ist unsere ältere Tochter gerade auf der Andrews-Universität heute angekommen und wird dort einige Zeit in der Sprachschule verbringen. Englisch nur zu lernen ist ja eine wichtige Sache. Und die andere hat auch ihre Dinge zu tun am Wochenende, so bin ich alleine gekommen, leider. Aber vielleicht kann ich euch auch ein paar Bilder mitbringen, morgen noch, meine Familie zumindest so kennenzulernen. Vor einer Woche genau, so zu Beginn des Sabbats, wenn es langsam dunkel wird draußen, kann man das ja in manchen Ländern erleben, dass da was Besonderes passiert. Bei uns im Frankenland hier vermutlich passiert nichts Besonderes so zum Sabbatanfang, außer dass die Sonne untergeht und gläubige Adventisten vielleicht zusammenkommen hier oder da, hoffentlich in ihren Familien. Aber es gibt Länder, da wird es ganz deutlich, dass jetzt etwas Besonderes passiert. Und vor einer Woche war ich in einem Land, da ist es so. Aber es sind nicht in erster Linie die Christen, die da etwas Besonderes tun, sondern man hört die Stimme meistens aus Lautsprechern oben vom Minarett, wo zum Gebet gerufen wird, gerade so in dieser Zeit des Tages. Und ich war auch auf einer adventistischen Schule dort, wo sich einige Lehrer getroffen haben der 3 europäischen Divisionen. Und man hörte so diese bekannten Rufe, wenn man das kennt, wo muslimische Gläubige sind, zum Gebet, so gegen Untergang. Und diese Schule liegt etwas an einem Hügel und man kann runter auf die Stadt schauen. Eine große Stadt, mehr als 2 Millionen Einwohner. Und dieses Land ist ein besonderes Land, weil viele biblische Männer und Frauen, allen voran Jesus selbst, dort war. Und wahrscheinlich könnt ihr euch denken, von welchem Land ich rede. Und in diesem Land gibt es eine Schule, eine adventistische Universität, und die liegt an diesem Hügel, und wenn man vom Flughafen in diese Stadt fährt, in dieser Hauptstadt, muss man nur einen Begriff sagen, dann wissen die Taxifahrer, wo man hinfahren muss, um zur adventistischen Schule zu kommen. Und das hat mich fasziniert. Das liegt daran, dass vor vielen Jahren, weiß gar nicht genau wann, wahrscheinlich Adventisten aus dem Irak gekommen sind. Und die haben dort ein Stück Land gekauft, ein großes Stück Land. An diesem Hügel, schön in der Natur mit Blick auf die Stadt. Und sie haben sich unterschieden von den anderen Leuten. Und so haben die Leute aus der Umgebung diesem Hügel einen Namen gegeben. Weil dort ganz bestimmte Leute sind. Und dieser Hügel heißt Sabti. Wenn man in diese Stadt kommt und sagt, nach Sabti, dann kommt man zu unserer Schule, zu unserer Universität heute. Vielleicht wisst ihr, von welchem Land, von welcher Stadt ich rede. Das ist nicht Israel. Das ist ein anderes Land, in dem Jesus, also damals waren natürlich die Länder und die Grenzen ein bisschen anders, aber Jesus war auch in diesem Land. Einem Land, wo heute noch etwa 30% Christen leben. Es gab Zeiten, da war das so das Zentrum des Christentums. Da war die Gemeinde ganz groß und von dort aus sind ganz entscheidende Impulse gegangen in die ganze damalige bekannte Welt. Heute sind es wenige Christen und ganz wenige Geschwister, die dort leben, weil seit vielen Jahren die Christen eigentlich das Land verlassen. Weil es schwierig ist, dort zu leben. Es gab viele Jahre Krieg von 1974 bis 1990 und man sieht die Schäden und die Folgen dieses Krieges bis heute. Und Und ich sprach dort mit einer Frau, die sagte mir, wissen Sie, wir leben heute noch so, als ob Krieg ist und als ob jeder Tag der letzte sein könnte. Ich dachte, das ist interessant. Obwohl der Krieg jetzt doch schon einige Jahre zu Ende ist, es war so prägend für sie, dass sie diesen Lebensansatz bis heute haben. Jeden Tag könnte der letzte sein. Und so sagst du, deshalb kaufen wir uns Autos, die wir nicht bezahlen können, und machen andere Dinge, die eigentlich nicht Sinn machen auf die lange Sicht, weil wir sagen, jeder Tag kann der letzte sein. Lasst ihn uns genießen. Dieses Land ist ein kleines Land. Und es kommt in der Bibel sehr oft vor. Vor allen Dingen bekannt in der Bibel durch einen besonderen Baum, wächst. Und ich muss euch sagen, es ist immer bereichernd, wenn man reisen kann, weil manchmal lernt man was ganz Neues oft und erweitert seinen Horizont und manchmal merkt man, das ist vielleicht ganz anders, als wie man sich das vorgestellt hat. Weil man auch so mit seiner Brille immer schaut. Ja? Meine Brille ist jetzt eine österreichische Brille oder eine deutsche, von der Kultur her eine deutsche, und wenn ich mir diesen Baum dort angeschaut habe, diese Wälder, die es dort gibt, sage ich, ja, das ist nicht so beeindruckend, diese Bäume, aber in der Bibel werden sie ganz besonders beschrieben. Vielleicht wisst ihr jetzt, auf welchem Land.
Segen vom Libanon.
Ja, genau. Segen vom Libanon. Die Flagge dieses Landes ist ganz ähnlich wie die von Österreich, wo wir zurzeit leben. Rot, weiß, rot. Und dieser Baum, diese Zeder, die ist ein wichtiges Symbol bis heute und eine Identität, die ist in dieser Flagge drin. Und vielleicht wisst ihr, dass Libanon nördlich natürlich von Israel liegt, dass die Grenze nach Israel nach wie vor vollkommen blockiert ist, dass es einen besonderen Streifen gibt nach Syrien, die Golanhöhe ist heute ein schwieriges Gebiet, und dass dieses kleine Land umgeben ist von einem Land, das auch schon seit einiger Zeit Krieg hat, nämlich Syrien. Und so waren wir ganz nah an der Grenze zu Syrien, wo viele Menschen, vor allen Dingen auch Christen, fürchten, dass diese Veränderung in ihrem Land auch schwierigere Zeiten führt. Ich habe gemerkt, es ist ganz gut, solche Realitäten wieder so zu erleben. Das macht einem wieder bewusst, wie gut es einem geht und wie dieses große Geschenk der Freiheit, der Versammlungsfreiheit, der Glaubensfreiheit nicht für alle Menschen auf diesem Globus normal ist. Für uns ist es das. Lass es uns trotzdem schätzen, heute an diesem Sabbatabend zusammen hier zu sein, bei einem wunderschönen Gemeindezentrum. Das ist ein Vorrecht. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gesegnete Zeit. Ich freue mich auf die Momente, die wir hier und in den Nebenräumen an diesem Wochenende miteinander verbringen können. Letztes Wochenende, muss ich sagen, hat mich dieses Land, diese Umgebung im Libanon sehr stark beschäftigt. Weil es ist nicht nur ein kleines Land. Es ist nicht nur ein Land, das vom Krieg sehr stark bis heute gebeutelt ist. Es ist nicht nur ein Land, wo es neben dem Küstengebiet und der BKA-Ebene ein sehr fruchtbares Gebiet, vor allen Dingen Berge gibt. Und es gibt im Libanon Berge, die über 3000 Meter sind. Und man konnte bis letzte Woche auf den Spitzen noch gewaltig Schnee sehen, obwohl die Temperatur sehr warm war, blauer Himmel, und es war richtig angenehm. Von daher sind die Temperaturen für mich besonders kalt zur Zeit hier. Aber dieses Land, Libanon, ist noch besonders, weil es ein Land großer Krisen ist. Nicht nur Religions, sondern Ferraris, Rolls-Royce und alle neuen BMW, Mercedes, Porsche-Modelle kann man dort auf den Straßen der Hauptstadt täglich sehen. Wir waren am Sabbatabend in der Nähe des neuen Hafens und es ist wirklich eine Gegend, wo sehr reiche Menschen leben, wo sehr reiche Wohnungen und Häuser zu sehen sind. Und man fährt von dieser ganz modernen Welt 40 Kilometer. Und man ist in Gebieten, wo die Menschen in Baracken leben, wo sie mit kleinen und lechplatten zusammengefertigten Hütten haben und dort in einer sehr schwierigen Umgebung ihr Leben versuchen zu gestalten. anderen leben möchten und von denjenigen, die keine Perspektive haben. Das hat mich sehr stark bewegt, so diese beiden Begriffe, wie man das Neudeutsch nennen könnte, die Gewinner, die Winner und auf der anderen Seite die Verlierer sind, die Loser. Das ist ja schon fast gebräuchlich in unserer Sprache. Du hast gelost, du hast abgelost, du bist nicht der Gewinner. Das ist in diesem Land sehr, sehr stark gegenwärtig. Ich glaube, das ist aber nicht nur eine Realität in Libanon. Das ist auch eine Realität, vermutlich mal in unser aller Leben. Wir werden schon von klein auf so geprägt, wer in die Schule geht, der bekommt meistens Noten. Oder ich vermute, das ist in Rotenburg auch so. Und es ist ja interessant, in manchen Ländern ist 1 die beste Note, in manchen Ländern ist 10 die beste Note und 1 die schlechteste Note. Das ist ganz interessant. Ja. Man möchte das manchmal tauschen, wenn man so sein Ergebnis sieht. Aber letztendlich in den meisten Ländern habe ich immer wieder erlebt, man bekommt gute Noten oder man bekommt schlechte. Und das ist gar nicht so fair. Oder ich weiß nicht, ob euch das auch so gegangen ist. Mir ist in der Schule oft so gegangen, dass ich gesagt habe, ich muss so viel lernen und ich bekomme nur eine mittelmäßige Note. Da gibt es andere, die lernen überhaupt nicht und die bekommen eine 1. Ist doch unfair, oder? Und ich höre das gerade von meiner jüngeren Tochter öfter. Das ist, glaube ich, ihr Lieblingswort momentan. Das ist unfair. In der Schule ist es unfair, weil die Noten unfair vergeben werden. Und zu Hause ist es unfair, weil sie gerade dran ist, die Spülmaschine auszuräumen und nicht den Müll wegzubringen wie ihre Schwester. Und das ist unfair, weil es mehr Arbeit ist und nicht so schöne Arbeit ist. Und es ist unfair. Kennt ihr das auch? Die lieben Kinder, wie schön, dass heute Abend Kinder da sind. Die lieben Mamis und Papis und Onkels und Tanten und Omas und Opas. Kennt ihr das auch? Das ist unfair. Aber das geht nicht mit dem Tod. Vielleicht finden wir alle ein Stück weit in unserem Leben. Das ist unfair. Dass gewisse Dinge da sind, die wir so sehr wünschen würden. Aber dass der andere es eben hat, nicht ich. Der sieht vielleicht so aus, wie ich aussehen möchte. Und ich habe den Eindruck, das geht nicht nur mir so. Oder das geht nicht nur mir so. Ich glaube, wenn jemand sehr viel Geld auf dieser Welt verdient, dann sind es die Leute, die Kosmetika herstellen und Haarfärbemittel und Haarwuchsmittel und all die anderen Cremchen und all die Dinge verdienen sehr viel Geld. Warum tun die das? Wahrscheinlich, weil sie erkannt haben, der Blick in den Spiegel macht uns manchmal sehr nüchtern und sagt, ich würde gerne anders sein. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich immer schwarze Haare habe. Ein Mann mit schwarzen Haaren ist ein richtiger Mann. Aber so jemand mit Blonden mittlerweile, sind meine Augen nicht mehr so blond, sondern wir auch noch dunkler. Das ist nicht richtig. Ich möchte das haben, was ich nicht habe. Kennt ihr das? Zu meiner Zeit war das eher noch mehr, dass man sagte, man möchte auch gut Bartwuchs haben und alles. Heute ist man eher drauf gedacht, dass man gar keine Haare mehr irgendwie sieht. Es verändert sich auch so. Und manche Dinge bleiben. Man möchte das richtige Kleid mit dem richtigen Namen drauf. Da hinten oder unten oder rechts. Man möchte das richtige Auto, man möchte das richtige Ferienziel, man möchte zu denen gehören, die gewinnen sind, die es geschafft haben, die man schätzt, vor denen man Respekt hat, die man kennt, die man vielleicht zitiert. Und man kann sich ja gar nicht erwehren, wenn man auf einer Schule ist, wo viele Fußballbegeisterte sind. Unser Haus, wo wir wohnen dürfen, auf dem Gelände, das ist gerade neben dem Fußballplatz gewohnt. Und da kommen sie dann, die Jungs, aber auch eine Menge Mädchen, und sie spielen und sie haben dann so ihre Trikots auch dabei. Und obwohl ich jetzt nicht so der Fußballexperte bin, aber ich weiß schon, die entsprechende Farbe mit der entsprechenden Nummer, das deutet auf einen entsprechenden Spieler hin. Ob der nun Messi heißt oder Ronaldo oder Schweinsteiger oder weiß nicht was. Das sind die Namen, die man kennt. Wahrscheinlich kennt ihr die auch, so ein bisschen zumindest, oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. So möchte man sein, da nimmt man das T-Shirt mit der Nummer und selbst auf dem Zug, auf dem Markt in Tyros hingen die T-Shirts mit den Messis und den Ronaldos drauf, auf der ganzen Welt. Das sind die Gewinner. Zu denen möchte man gehen. Nicht zu den Losern. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die finden Sie im Johannesevangelium. Ich muss gestehen, es ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Wahrscheinlich, weil ich auch immer ein Winner sein wollte auch zu denen gehören, die es geschafft haben, nicht die Verlierer sind. Und vielleicht, so ist euch ja ähnlich, vielleicht haben wir auch unterschiedliche Dinge dabei gedacht. Aber diese Geschichte, glaube ich, erzählt von Gewinnern und von Verlierern. Und es ist eine spannende Geschichte. Und ich freue mich, dass auch eure Bibel schon aufgeschlagen hat. Viele von euch, es ist Johannes Evangelium, Kapitel 5. Vielleicht habt ihr noch eine Bibel in der Nähe, in eurer Tasche oder vor euch in der Reihe. Ich würde euch ermutigen, die Bibel zur Hand zu nehmen. Weil das Entscheidende ist das, was hier steht, nicht das, was ich sage. Und wir glauben, dass das ein lebendiges Wort ist. Und Gott spricht zu uns durch sein Wort. Diesen Weg hat er gewählt. Von daher, Johannes Evangelium, Kapitel 5, und ich möchte einige Verse hier mit euch lesen. Eine ganz spannende Geschichte. Und ich lese ab Vers 1. Johannes Evangelium, Kapitel 5, ab Vers 1. Eine Geschichte von Gewinnern und Verlierern. Winnern und Losern. Und ich lese ganz langsam und ich freue mich, wenn ihr mit mir zusammen lest. Wir wollen heute Abend ein bisschen über diese Geschichte nachdenken zusammen. Johannes Evangelium 5, ab Vers 1. Das heißt, danach war ein Fest der Juden. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei einem Schaftor ein Teich. Der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind fünf Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, ausgezehrt. Sie warteten darauf, dass sich das Wasser bewegt. Denn der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab in den Teich und bewegte das Wasser. Wer nun zuerst hineinstieg, nachdem sich das Wasser bewegt hatte, der wurde gesund. An welcher Krankheit er kommt. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm. Bist du gesund? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hineinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus sprach zu ihm: Steh auf. Nimm dein Bett und geh. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging. Es war aber an dem Tag Sabbat. Vielleicht mal so weit. Also eins hat diese Geschichte schon mit uns heute zu tun. Sabbat ist ein besonderer Tag und auch wir erleben so die ersten Momente dieses besonderen Tages, der uns immer erinnert, dass wir nicht zufällig hier sind, dass ein Schöpfer da ist, der uns liebt, der die Welt in seiner Hand hat. Wir dürfen diese Geschichte am Sabbat lesen und uns einige Gedanken machen. Ich habe schon gesagt, ich glaube, diese Geschichte handelt vor allen Dingen von den Gewinnern und den Verlierern. Und vielleicht gehen wir so ein Stück weit mal durch und überlegen uns, was hier eigentlich passiert. Nun, diese Geschichte fängt an bei etwas, das, glaube ich, mögen wir alle, oder? Die Kinder mögen Feste. Mögen wir Feste? Ja. Die Erwachsenen mögen meistens auch Feste, oder? Gibt es Gutes zu essen, freut man sich, Geschenke vielleicht, Feste. Es war hier ein Fest. Na, welche Feste gab es denn damals in der Bibel? Vor allen Dingen welche Feste, die für die Juden, also für die, die zum Volk Gottes gehören, ganz wichtig. Und vielleicht merken wir bei diesem Fest, das findet nicht irgendwo statt, sondern dieses Fest findet in der Hauptstadt statt, auf dem Berg in Jerusalem. Und vielleicht wisst ihr, um welche Feste es da ging, die ganz besonders waren im Jahr. wohin? Nach Jerusalem gekommen sind, um dieses Fest dort zu feiern. Und Gott hat scheinbar in seiner Pädagogik, in seiner Strategie, wie er auch damals die Gläubigen gelehrt hat, diese Feste hatten auch ihren Platz. Und dieses gemeinsame Gehen nach Jerusalem. Was meint ihr? Welches Fest könnte das hier gewesen sein? Steht nicht genau im Text, aber welche Feste waren zum Beispiel solche Feste?
Pascha oder Hüttenfest.
Genau, das Pascha-Fest, gerade jetzt gewesen, ja, es war auch ganz was Besonderes, das zu erleben, dort in Palästina, das Laubhüttenfest, ja. Was war ein besonderes Fest, wo viele nach Jerusalem gezogen sind? Außer Passa und Laubhüttenfest. Vermutlich war es ja das Passafest. Aber es gibt noch ein drittes Fest, wo auch etwas ganz Besonderes passiert, etwas später in der Geschichte der Frühgemeinde. Wo auch viele in Jerusalem waren, aus ganz unterschiedlichen Ländern, und plötzlich passiert etwas ganz Besonderes. Wisst ihr, welches Fest ich meine? Das Pfingstfest, genau. Ja, und wir finden im Alten Testament noch mehr Feste, aber das war sicherlich besonders, wo man auch nach Jerusalem kam. Und hier ist also solch ein Fest. Wie könnte man sich das vorstellen? Da waren ganz viele Leute, die sind eben zu Fuß mit dem Esel oder wie auch immer nach Jerusalem gekommen, und sie haben auch wirklich in ihrem Glauben gefeiert und waren freundlich, haben Gott angebetet, waren dankbar für seine Segnung. So ein Moment ist gerade in Jerusalem. Ein Fest. Wie schön. Und dann heißt es hier in Vers 2, es war aber in Jerusalem ein Schaftor, ein Teich, der heißt auch Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Wenn man heute noch nach Jerusalem fährt, hat man immer noch die Möglichkeit, die Altstadt zu sehen und auch die Stadtmauer mit vielen Toren. Nicht mehr die Mauer, die es damals gab. Es gab öfter Kriege natürlich und Dinge wurden zerstört. Die Stadt wuchs auch, man hat die Stadtmauer unterschiedlich dann gebaut. Aber bis heute kann man das sehen. Und im letzten Jahr gab es eine große Konferenz in Israel, an der durfte ich auch teilnehmen. Und da war ein sehr sportlicher Kollege aus Elmbrus dabei. Der hat uns eingeladen zu einem Rennen von dem Hotel in die Altstadt, einmal um die Stadtmauer und wieder zurück. So laufen, Jogging. Das war eine ganz besondere Frage. Das haben wir ganz früh am Morgen gemacht. Und sind einmal so um die Stadtmauer von Jerusalem herumgelaufen. Und den haben dann immer einen Moment gehalten, wenn man einem der vielen Tore vorbeigekommen sind. Vielleicht war der schon mal in Israel oder vielleicht aus Büchern kennt ihr das auch. Da gibt es ja diese verschiedenen Viertel. Und meistens fängt man mit dem Damaskus-Tor an, wo es heute noch viel, ein großer Markt meistens ist von diesem Tor. Man kommt so an die verschiedenen Tore. Bei einem dieser Tore, beim Schaftor, da war ein Teich. Dieser Teich war damals, zu Zeiten Jesu, sehr wahrscheinlich außerhalb der Stadtmauer. Heute, da die Stadtmauer eben der Durchmesser größer geworden ist, liegt dieser Teich innerhalb der Stadtmauer. Ich habe mir gedacht, ich bringe euch mal ein paar Bilder mit, damit ihr sehen könnt, wie es da etwa aussieht. Und jetzt hoffe ich, dass ihr das Also das Erste, was schon mal überraschend, oder für uns eigentlich nicht überraschend, als liebe gläubige Menschen ist, dieser Teich Bethesda, der hier genannt wird, den gab es nicht. Da steht kein Zweifel. Das hat zwar einige Zeit gedauert, das war erst im Jahre 1888, dass Archäologen den gefunden haben, weil Archäologen sind ja meistens Leute, die haben ganz wichtige Werkzeuge dabei. Wisst ihr Kinder, was die Werkzeuge dabei haben, die Archäologen?
Zahnbürsten.
Die müssen meistens graben. Warum müssen die graben? Weil viele Dinge, die aufgebaut waren, zerstört worden sind und wieder zerstört worden sind und wieder zerstört. Und meistens müssen die ganz schön tief graben, um an den Platz zu kommen, der damals eben der war. Und so ist es auch hier gewesen. Und ich zeige euch das mal ein bisschen. So sieht das heute dort aus. Wir testen also innerhalb der Altstadt heute. Da sieht man unterschiedliche alte Steine und Ruinen natürlich. Hier habe ich auch mal ein bisschen einen Plan. Das ist vielleicht ein bisschen zu detailliert für jetzt. Aber schon hier ganz oben so die aktuelle Stadt, aber man sieht, da geht es ganz schön weit runter. Die mussten ganz schön tief graben, bis sie zu dem Bethesda kamen, von dem Johannes hier im 5. Kapitel berichtet. Und ihr seht, das sind einige Meter, die es da runtergeht. Und wenn man da runtergeht, also muss man einige Treppen steigen und es wird immer kühler und kühler, und da kann man schon fast erkennen, da gibt es bis heute Wasser. Bis heute so eine Art Teich. Bis heute kann man das ganz genau nachweisen, dass das dieser Ort Bethesda ist. Also man weiß, dieser Ort, von dem Johannes hier redet, den gab es. Man weiß, wo der war. Was war denn an diesem Ort? Und ich glaube, wenn gerade das große Fest war in Jerusalem, dann kommen wir hier an einen Ort, wo die Menschen waren, die wir als die Verlierer bezeichnen. Die Losen. Warum? An diesem Ort, heißt es in Vers 3, lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, ausgezehrt. Das sind bis heute Menschen, die denen es nicht so gut geht, wenn Menschen krank sind. Aber damals, und wir erinnern uns vielleicht an eine andere Geschichte, die Johannes uns in seinem Kapitel 9 berichtet, da ist ein Mann, der ist blind geboren. Erinnert euch an die Geschichte? Und da kommen die Jünger zu Jesus und stellen ihm eine Frage. Und sie stellen ihm die Frage, Jesus, ist welche Frage sie ihm stellt, Jesus? Man putzt mal den Finger rein und blättert mal weiter in Kapitel 5, in Kapitel 9. Welche Frage stellen wir hier? Also Fragen sind hochinteressant. Auch wir kommen gleich in unserem Abschnitt auf eine Frage, die Jesus stellt. Hier in Johannes 9 stellen die Jünger eine Frage und es heißt hier, ich lese das mal, Johannes Kapitel 9, vielleicht nur die ersten beiden Verse. Da heißt es, Johannes 9, ab Vers 1, und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Also der gehörte zu denen, die da im Reich versammelt waren, ein Blinder. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geworden ist? Und mit dieser Frage verraten uns die Jünger etwas. Was verraten uns die Jünger damit? Sie verraten, wie sie selbst denken und wie sehr viele in ihrer Zeit gedacht haben. Wie haben sie gedacht, wenn sie einen blinden Menschen gesehen haben?
Selbe Schuld.
Selbe Schuld. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du bist schuld oder deine Eltern sind schuld. Aber einer von beiden ist schuld, dass du blind bist. Das wird hier ganz deutlich. Das heißt letztlich, die Leute waren nicht nur behindert, also sie konnten nicht sehen. Er hatte noch nie die Sonne gesehen, noch nie das Gesicht seiner Mutter, dieser junge Mann. Sondern die anderen glaubten, das ist eine Strafe Gottes, weil du was Schlimmes getan hast oder deine Eltern. Versteht ihr? Das wird hier ganz deutlich. Also das war wirklich schlimm für die Menschen, denke ich, gerade damals in diesem Umfeld in Israel. Und diese versammeln sich hier, wie es Vers 3 ist, die Kranken, die Blinden, die Lahmen, die Ausländer, die sind an diesem Ort. Wir sind an diesem Teich. Ja, warum sind die da? Warum kommen Menschen zusammen an bestimmten Orten? Wahrscheinlich, weil sie ein Ziel haben oder eine gemeinsame Vision, so wie wir auch zusammen sind heute Abend. Was hat diese Menschen zusammengeführt? Und da merken wir, da berichtet uns Johannes führt etwas. Das ist so ein bisschen seltsam, oder? Da lesen wir dann, und das heißt hier eh, das ist also in späteren Überlieferungen erst zu finden. Sie warteten darauf, dass sich das Wasser öffnet. Also wie? Diese ganzen Kranken waren da zusammen an diesem Teich und die haben nur darauf gewartet, dass dieser Teich, der so ähnlich aussah, wie ich, den ich euch gezeigt habe, dass das Wasser sich öffnet. Das war ihr Ziel. Warum? Der Text sagt, denn der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab in den Teich und bewegte das Wasser. Was ist denn das? Hat Gott hier von Zeit zu Zeit ein besonderes Wunder getan? War das denn hier so eine Art Volksglaube hier? können wir uns diesen Ort wünschen? Und manchmal geht es so, vielleicht habt ihr auch solche Kinderbibeln zu Hause und wir erinnern uns auch an Bilder, das ist ein schöner Teich und da liegt dieser Kranke, da liegen noch andere Kranke auf ihren Decken mit dem Kopfkissen und Jesus kommt herbei. Kennt ihr solche Bilder vielleicht? Vielleicht hätte als Mitbringer gegeben, gibt es ja viele. Und ich habe, wenn ich diese Bilder sehe, oft den Eindruck, die geben nicht so die Wirklichkeit wieder. Wenn man in Israel ist, ist es in der Regel Gott sehr warm. Und wenn dort Kranke liegen, viele Kranke liegen, wenn die dort sehr lange liegen, ohne Arzt, ohne Krankenschwester, wie kann man sich diesen Ort vorstellen? Ohne Kanalisation, ohne geregelte Toiletten. Habt ihr schon mal solche Orte gesehen? Wenn man in die Geschichte geht, weiß man, in Europa gab es Zeiten, da haben Menschen so ähnlich zusammengelebt. Das waren die Zeiten, wo die Kohle rausgebracht ist. 5.000, 10.000, 5.000. Oder die Pest auf der Straße. Und dann hatte die Kohle aber später auch auf der Straße. Die Menschen waren so nah zusammen, die hygienische Verhältnisse alles gebracht. Krankheiten haben sich ausgebreitet. Und viele Menschen sind wegen dieser Erreger gestorben, nicht wegen der Heiligen. So ähnlich, glaube ich, war dieser Ort. So müssen wir uns den vorstellen. Wer schon mal im Orient gelebt hat. Ich habe einige Zeit in Indien studiert. Und ich werde meinen ersten Abend, meine erste Nacht in Indien nie in meinem Leben vergessen. Nie. Und ich kann nur alle ermutigen, vor allem die jungen Leute, die unter uns sind. Nutzt die Möglichkeit, wir sind so eine weltweite Familie. Nutzt die Möglichkeit, anderes kennenzulernen. Ich habe einige Zeit in Nepal in einem adventistischen Missionskrankenhaus gearbeitet, aber ich wollte unbedingt in Indien studieren. Das war mein Ziel. Und so bin ich an einem Morgen ganz früh los, in Kathmandu gestartet mit dem Bus. So ein Bus dritter oder vierter Klasse, ohne Scheiben, mit den Ziegen und den Schafen, die waren dabei. Manchmal ist man lieber rausgeklettert und ist oben auf dem Dach gefahren, da war die Luft etwas besser. Und man ist so durch diese Berge durch, durch den Himalaya, wunderschöne Natur. Ab und zu hat der Motor dann gestreikt, ja, das war aber gar nicht so was Besonderes, die Leute sind ganz ruhig geblieben und haben das Werkzeug rausgeholt. Das hat den ganzen Tag gedauert und erst nachts sind wir an der Grenze nach Indien angekommen. Und ich war der einzige Tourist sozusagen, da waren nur Nepalis, die in Indien gearbeitet haben. Ging man über diese Grenze, das war nicht so eine Grenze, wie wir die kennen, das war so ein kleiner Fußweg über die Wiese, würde man sagen. Aber es gab ein kleines Häuschen und da war auch ein Grenzoffizier von Indien. Und ich ging einfach den Nepalesis, den Nepalis nach, ich dachte, die wissen schon, wie es weitergeht. Und bei mir machten diese Zöllner eine Bewegung, die sich anhalten müssen. Ich war ganz überrascht. Ich hatte ja alles, was sie brauchten. Ja, wir wollten meinen Pass sehen und ich hatte mein Visa schon in Deutschland beantragt. Und er schaut auf meinen Pass und ich schaue ihn an. Kommuniziert mit mir international. Das war das erste Signal, als ich nach Indien kam. Die Hand juckte gleich. Ich kann mich recht erinnern, aber der 50 US-Dollar um den Stempel mir reinzuschauen. 50 US-Dollar waren für mich als armer Student viel Geld. Ich hatte schon 50 US-Dollar dabei, in meinem Gürtel irgendwo versteckt, aber das war viel zu viel für mich. Da wäre ich ja gar nicht mehr dahin gekommen, wo ich hin wollte. Und ich hatte keine Chance. Der wusste natürlich auch, dass im nächsten Ort, das war noch ein bisschen ein Fußweg, mein Zug demnächst losfuhr. Das war damals, natürlich schon ein bisschen mehr, eine Dampflokomotive. Also richtig so mit Kohle. Dritter Klasse hatte ich ein Ticket gebucht, von der Grenze quer durch Indien bis nach Bombay. 3 Tage dauerte diese Fahrt. Aber noch konnte ich gar nicht losfahren, weil dieser Zöllner da stand und sagte, 50 US-Dollar, keine Chance. Naja, dann lud er mich ein, da hatten sie so ein kleines Räumchen, das war ganz dunkel, da saßen noch 2 andere Zöllner. Ja, da saßen wir zusammen und verhandelten, wie viel ich denn zahlen musste, um den Stempel zu bekommen. Und als mein Zug dann wahrscheinlich, als ich den Pass nicht mehr kriegen konnte, ging er langsam mit dem Preis runter und ich weiß gar nicht mehr, ob ich da 10 Dollar, glaube ich, bezahlt habe und dann habe ich keinen Stempel bekommen. Dann bin ich gelaufen zu diesem Bahnhof hin. Und jetzt kommt der Moment, der mich immer wieder getestet hat. Es war so ein Bahnhofshaus, vielleicht so groß wie der Versammlungsladen. Es war mitten in der Nacht. Der Zug stand schon am Gleis und schnaubte. Und ich hatte höchst, hatte es ganz eilig hineinzukommen. Ich musste eben noch durch diesen Bahnhof durch. Und ich riss die Tür auf. Menschen, die nichts haben, außer dem, was in Lunden. Die lagen einige Minuten, hunderte und tausende. Das hat sich in meinem Anfang gemacht, wo ich viele Figuren schon. Aber daran denke ich, wenn ich diesen Text lese. Ich vermute, so ähnlich muss es an diesem Teich ausgesehen haben. Das war nicht schön dort, das hat nicht gut gerochen, das wird gestunken haben. Der wird nicht fliegen gewesen sein. Die Menschen, manche werden vielleicht halb verfault sein dort. Furchtbar, es gab keine Krankenpflege, keine Ärzte, keine Krankenschwester, zumindest nicht für die. Das waren die Menschen, die verloren haben. Und das Schlimmste war, das war wahrscheinlich eine Strafe Gottes, weil wir irgendwas Schlimmes gemacht haben. Oder können wir uns das vorstellen? Ein schwieriges Leben. Aber sie hatten eine Hoffnung. Und diese Hoffnung hat sie zusammengebracht an diesem Teich. Sie glaubten an etwas. Wahrscheinlich erzählte man sich das. Ab und zu schickt Gott einen Engel und der bewegt das Wasser übernatürlich. Und in dem Moment wollte das Wasser bewegen. Das ist die Chance. Wenn du dann in den Teich steigst, wenn du blind bist, kannst du wieder sehen. Wenn du lahm bist, kannst du wieder springen. Wenn du aussetzt hast, bist du rein. Aussätzige waren wahrscheinlich nicht dort. Die werden außerhalb gewesen. Aber all die anderen. Und das war ihre Hoffnung. Einmal der Erste zu sein. Und das, deswegen glaube ich, waren sie hier zusammen, wie der Text uns das beschreibt. Ja, da lagen sie. Und bei den vielen Menschen, passiert war einiges etwas ganz anderes. Und das fasziniert mich immer wieder. Der Unterschied in der Geschichte ist nicht bei den Menschen oder bei den Menschen. Der Unterschied, der hat mit Jesus zu tun. Jesus kommt an diesen Ort. Er kommt vorbei an diesem Teich, wo diese Loser sind. Und dann heißt es Vers 5, es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre lang. Als Jesus den liegen sah. Jesus sieht in der Masse immer den einen auch. Er sieht die ganz besondere Situation. Das heißt in Vers 6, er vernahm, dass er schon so lange gelegen hat. Er interessiert sich für ihn. Wie lange mag der Mensch dort gelegen haben? Naja, Vers 5 sagt es, glaube ich, oder? Es war dort ein Mensch, der lag 3,5 Tage krank. Das schon mal gemacht, 3,5 Tage im Bett. Zuletzt waren im Hof die Klassen ganz leer, viele waren erkältet. Manchen Schüler hat fast die ganze Woche im Bett verbracht, 3,5, 4 Tage. Und man denkt, boah, das muss schon eine schlimme Erkältung sein, wenn man so lange im Bett aushalten muss. Aber ihr wisst natürlich, das war nicht 3,5 Tage. Das war noch nicht 3,5 Jahre. 38 Jahre. Es gibt einige unter euch, die kenne ich schon sehr lange. Aber das ist noch nicht 38 Jahre. Das vielleicht 22 Jahre, ich glaube, das wird, ja? 23, manche Jahre, die heute so groß sind, die waren damals so klein. Dinge können sich verändern in 20 Jahren. Aber noch mehr wie das, noch mehr wie 20 Jahre. 38 Jahre. Manche sind unter uns, die wissen gar nicht, wie lange 38 Jahre sind. Das wissen die Ich weiß das mittlerweile schon. Ich bin 46, also 38 Jahre, schon eine lange Zeit. Können wir uns das vorstellen? Ein Mensch ist 38 Jahre in dieser Situation. Das ist schwierig, glaube ich. Das ist eine schwierige Situation für diesen Menschen. Und trotzdem hat er eine Hoffnung. Oder? Jemand hat mal gesagt, man kann Tage ohne Essen leben. Man kann einige Tage ohne Trinken leben. Als ich damals in dem Zug saß, von dem Fall nach Indien, habe ich 48 Stunden nichts getrunken, weil mir das alles zu suspekt war, was ich da trinken konnte. Da hat man nämlich einen großen Kessel gehabt und die Gläser hat man dann im Zug dritter Klasse so durchgegeben. Da saßen unten die Leute und oben saßen die Leute. Und dann dachte ich mir, wenn ich das trinke, dann ist alles zu Ende. Und dann habe ich nicht getrunken, 48 Stunden. Ich habe damals Magen. Und dann ging es nicht mehr. Es war so heiß und dann kam es irgendwann mit diesem großen Kessel. Da sage ich mir, vielleicht kann ich einer als einer der Ersten trinken aus dieser Tasse. Und man kann einige Tage ohne Trinken auskommen. Man kann einige Momente ohne Sauerstoff auskommen. Aber jemand hat mal gesagt, man kann nicht ohne Hoffnung. Ich glaube auch diese Menschen. Diese Hoffnung hat sie motiviert, nach Bethesda zu gehen. Und diese Hoffnung, dass einmal sie die Ersten sind. Ich vermute, diese Hoffnung hat auch gesagt. Diese Hoffnung haben auch die Menschen in Rotenburg. Und ich weiß, letzten Mittwoch hatten viele Menschen in Deutschland große Hoffnungen und sie sind bitter enttäuscht worden. Bis heute hört man das in den Nachrichten. Skandal am Mittwochslotto. Die erste Ziehung, was war da passiert? Ich glaube, zwei Kugeln waren irgendwie nicht runtergerollt. Und dann haben sie die anderen Kugeln ausgewählt und es gibt Leute, die hatten schon fünf richtige und ich weiß nicht, wie viele sie gewonnen hätten. Und dann sagen sie zum Schluss, die Ziehung ist ungültig, wir müssen alles nochmal neu machen. Was für eine Enttäuschung. Keine 55.000 Euro gewonnen. Menschen brauchen Hoffnung. Und es gibt so viele, die klammern sich an solche Strohhalme. Strohhalme der Hoffnung möchte ich das nennen. Ob die Kugeln nun richtig sind beim Mittwochslotto oder morgen Abend. Oder ob die Sterne gerade die richtige Konstellation haben, wie viele Zeitungen, wie viele Fernsehsender, wo man anrufen kann. Wenn das passt, dann. Menschen brauchen Hoffnung. Diese Menschen suchen auch noch Hoffnung. Aber es war eine Hoffnung der Strohhalme. Aber jetzt verändert es sich alles. Einer kommt, der wirklich Hoffnung geben kann. Der heißt Jesus. Fünf, es war dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den Lieben sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm. Und jetzt kommt diese Frage, die mich beschäftigt, wenn ich diesen Abschnitt lese. Welche Frage stellt Jesus diesem Mann, wo wir ein Stück weit wissen jetzt, wer er war? Wir wissen nicht zu viel, aber wir wissen ein bisschen, was er ist. Willst du gesund werden? Warum stellt Jesus diesem Mann diese Frage? Also manche andere Fragen würde ich vernünftig haben, aber einen Mann, der so lange krank ist, dem es so schlecht geht, der ausgestoßen ist, der verachtet wird von der Gesellschaft. Natürlich will er gesund werden, oder? Warum fragt Jesus ihn? Lass uns nochmal einen Augenblick zurückgehen. Lass uns doch nochmal vorstellen. Kranken sind an diesem Teich und das, was sie hoffen mussten, das Wasser im Teich bewegt sich. Der besondere Moment ist da. Wie mag das dann abgelaufen sein? Versteht ihr, was ich meine? Wenn ihre Hoffnung erfüllt würde, wenn sich das Wasser bewegte und dann die große Chance da wäre, wie mag das gewesen sein an diesem Teich? Bei diesen vielen Kranken, die können wir uns das vorstellen?
Ellenbogen.
Es gibt eine Theorie, die die meisten von uns in der Schule gelernt haben, vielleicht sogar alle. Sie ist von einem Mann entwickelt, 1856, glaube ich, hat er dieses berühmte Buch veröffentlicht und dieses Buch hat uns revival of the fittest. Damit meint dieser Prediger, müsste man sagen, in einer theologischen Interpretation, er meint, der Stärkere, der sich besser anpassen kann, der setzt sich durch. Survival of the fittest. Und wir wissen, dass ich von Charles Darwin spreche. Und einem wichtigen Prinzip der Evolutionstheorie. Der Stärkere setzt sich durch, der Schwächere hat keine Chance. Ich vermute, am Teich Bethesda, wenn sich das Wasser bewegt und man würde zuschauen, so als Beobachter, vielleicht würde man überzeugt werden, dass diese Theorie stimmt. Wie mag es zugegangen sein? Naja, du hast schon gesagt, Ellenbogen. Sein eigenes Schäfchen ins Trockene bringen. Oder leben wir nicht in dieser Zeit, wo wir das immer wieder merken? Vielleicht selber damit beschäftigt sind, viele Menschen in Zypern. Selbst der Präsident, so wenn man versucht, sein eigenes Schäfchen ins Ausland irgendwo ins Trockene zu bringen, seine eigenen Dollars und Millionen. An sich selbst, ich meine, zumindest ein Stück weit muss man ja an sich selbst denken, oder? Sonst bleibt man auf der Strecke. Ich meine, hier war das Gesetz nicht wie in Olympia. Wie heißt das noch bei den Olympischen Spielen? Dabei sein ist alles. Hier gibt es nicht mal eine Bronzemedaille, nicht mal eine Silbermedaille. Hier gibt es nur eine Medaille, eine einzige. Das ist die Goldmedaille. Wenn du der Erste bist, dann wirst du gesund, wenn du der Zweite bist. Wie würde es zugegangen sein in diesem Teich, wenn sich das Wasser bewegt? Ich vermute, wir können es auch nachrichten, von einer Autorin, die Ellenbogen heißt. Sehr viel Hilfreiches dazu gelesen, wenn sich das Wasser bewegt, wenn die Menschen gestorben sind. Solche Tote getan. Vielleicht werden wir nur eines wissen. dass unser Leben das Haus der Barmherzigkeit und nicht der ersten Gebet zur Barmherzigkeit. Ist es vielleicht ein ganz großes Bild für unser Leben, für unsere Zeit, wo sich alles immer darum kreist, der Erste zu sein, den anderen möglichst hinter mir zu lassen, die Ellenbogen auszufahren, Karriere zu machen, Winner zu sein? War das vielleicht das, was diesen Menschen hier beschäftigt hat? Der Erste gewinnt, nur einer gewinnt, nur einer, der die Goldmedaille hat. Und dann kommt Jesus und er fragt ihn, wer ist du gesund werden? Und hier bin ich gar nicht mehr so sehr bei diesem Mann. Ich bin schon viel mehr bei mir und bei euch. Glauben wir nicht, dass Gott diese Geschichte aufgeschrieben hat, weil sie für uns eine Botschaft hat? Für uns im Jahr 2013 hier oben. Könnte es sein, dass diese Frage, willst du gesund werden, für uns eine große Relevanz hat? Und da meine ich jetzt nicht so sehr den Schnupfen und Husten oder andere Dinge, sondern ruft uns Jesus vielleicht heute Abend zu, indem er dich fragt, willst du gesund werden? Willst du dich befreien von dem endlosen Kreisen um dich selbst, um dieses Ausrichten nach materiellen Wohlstand, das uns so stark aufgedrückt wird von der Umwelt, in der wir leben. Und wir sind Kinder unserer Umwelt, unserer Zeit. Wie die Jünger damals, die haben auch die Frage gestellt, wer hat gesündigt? Das hat ihnen Jesus nicht beigebracht. Aber die Umwelt. Und so sind wir auch Menschen, die in einer Umwelt leben. Und ich glaube, wenn Jesus die Frage hier stellt, Jesus, dann stellt es in dir um. Und wahrscheinlich weißt du am besten, wo du an dem Leben, das nur Gott geben kann, momentan vorbeigehst. An dieser Schönheit, an dieser Hoffnung, an diesem inneren Frieden. Weil du vielleicht zugelassen hast, dass andere Dinge dich viel mehr prägen, viel mehr beschäftigen. Und heute Abend fragt dich Jesus. Willst du das mit dir? Willst du das Leben erneut oder zum ersten Mal leben, das kein anderer dir geben kann? Und wisst ihr, hier in dieser Geschichte, der Einzige, der ihm helfen konnte, der stand direkt neben ihm. Ohne dass das muss. Und ich glaube auch, das stimmt vor. Wir glauben, und dafür haben wir gebetet, dass Gott anwesend ist. Dass er hier ist, obwohl wir ihn nicht sehen. Und wir können ihn erfahren müssen. Und wir können ihn erleben. Wenn dann der Antwort. Und lasst mich, vielleicht darf ich das noch die letzten beiden Verse kurz noch lesen, vielleicht ist es sehr geduldig heute Abend. Und zwar nicht zu lang machen, nicht, dass ihr sagt, morgen kommen wir nicht mehr. Oder Berger der Predigt zu lange. Vers 7. Der Kranke antwortet ihm, Herr, natürlich will ich gesund werden. Und ihr merkt, ihr müsst eure Bibel mitnehmen. Sonst erzähle ich manchmal was, das gar nicht stimmt. Ihr glaubt mir nicht. Glaubt, dass es stimmt. Da heißt es, der Kranke antwortet ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Was macht denn dieser Mann? Was mache ich, wenn Jesus mich fragt, willst du gesund werden, Christ? Was machst du? Könnte es sein, dass uns ganz schnell andere Menschen einfallen, die wir wahrscheinlich verantwortlich machen für unsere Misere? Herr, was hast du mir nur für eine Frau gegeben? Was hast du mir für einen Mann gegeben? Herr, die Kinder, die du mir gegeben hast, sind die schlimmsten auf der Welt. Oh, meine Eltern, meine Gemeinde, mein Prediger. Fällt es uns nicht so leicht, wenn es eigentlich um uns geht? Vielleicht den Blick nach links und nach rechts. Die Umstände. Jesus trifft uns ins Herz und fragt, willst du gesund? Willst du mir nachfolgen? Denk mal an all die Fragen, die Jesus stellt. Und ich glaube, er stellt sie nicht nur dem Kranken, er stellt sie nicht nur dem Nico, er stellt sie mir und dir. Jesus spricht zu ihm, Vers 8, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und jetzt passiert etwas, da sagen wir jetzt doch Wunder. Und gerade in Deutschland sind wir sehr stark geprägt von der Geschichte, der Theologie, der Philosophie. Philosophen hervorgebracht, die ganz deutlich gemacht haben, Wunder gibt es nicht. Es gibt kein Wunder. Es gibt kein Wunder. Habt ihr das schon mal erlebt, dass einer der Gelähmten gesucht wird? Wenn ihr das noch nie erlebt habt, dann war es damals auch nicht so. Das haben sich die Leute nur eingegeben. Das war ein Wunsch, den wir haben. Das war nicht die Realität. Solche Gedanken sind nicht in Ordnung, sind schon sehr alt. Aber es geht eben um den Menschen, die nicht glauben können, dass Gott die Welt geschaffen hat. Lasst uns nicht vergessen, unser Schöpfer. Ich glaube, er hat die Welt im Urteil als Mann geschaffen. Er hätte das nicht getan. Er ist der, der spricht und ist geschaffen. Von diesem Gott erzählt uns die Bibel, er ist zugleich unser Vater. Und wenn er sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh, er kann es. Manchmal ringen wir auch damit, weil wir uns so sehr wünschen, dass wir auch eine Veränderung erleben. Und es geschieht nicht so, wie wir es uns wünschen. Ich sage nicht, dass das ganz leicht ist. Ich sage nur, ich glaube an einen Gott, der kann. Und er lässt sich immer so entscheiden, dass es zum Besten führt. Manchmal sehen wir es nicht mehr gehen. Manchmal sehen wir es, wenn wir zurückschauen. Manches werden wir erst sehen, wenn wir ihn sind. Der Psalmist klagt und sagt, Herr, warum geht es dem Gott um die Sünde? Es ist nicht alles leicht. Aber Gott kann. Und ich schließe und frage mich, gibt es heute auch noch Wunder? Vielleicht erzähle ich morgen ein bisschen von einem oder zwei Wundern, kleinen oder auch größeren Wundern, wo es geht. Kann Gott. Aber heute Abend möchte ich noch etwas ganz anderes kurz erzählen. Wir warten mal auf den Frühling, warten darauf, dass die Sonne kommt und die Blätter wieder da sind und die Blumen blühen und die Tiere wieder rauskommen. Es gibt so ein seltsames Tier, das auch so ein Wunder des Schönes. Als Kind habe ich immer sehr davor Angst gehabt. Pummelig, so dick aussieht und ich dachte, wenn dieses Tier, was durch die Luft fliegt, schon so dick aussieht, das wird wahrscheinlich einen furchtbar langen Stachel haben und so ganz schlimm sein, wenn man davon gestochen wird. Aber ich bin mein Leben noch nicht von diesem Tier gestochen worden. Aber die Spezialisten sagen uns, dieses Tier, das kann gar nicht fliegen. Weil es hat 0,7 Quadratzentimeter Flügelfläche, so ganz wenig, aber es wiegt 1,2 Gramm. Wisst ihr, von der Kirche? Von der Hummel, genau. Und die Hummel, das ist aerodynamisch ganz klar gewesen, die Hummel kann nicht fliegen.
Aber sie weiß es nicht.
Genau, das ist wahrscheinlich der Hummel. Sie weiß es nicht, sie sagt, wenn der Schöpfer sagt, fliegen, dann fliege ich eben. Manchmal ist das unser Problem. Und ich glaube, Gott hat uns ein Gehirn gegeben, das wir es gebrauchen. Vergessen wir nicht, viele der begabtesten Menschen haben den Glauben nicht angenommen. Sie haben weiterhin diesen Schöpfer gehalten. Die Hummel weiß es nicht, hast du recht. Sie fliegt, obwohl sie gar nicht fliegen kann. Denn das Verhältnis von Flügelfläche zu Körpergewicht reicht nicht. Die Flügel sind zu klein. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass mir genau das gab, dass Wissenschaftler herausgefunden haben, warum. Wenn die erste Runde für dieses Jahr gefühlt, dann kann man nicht mehr anfangen. Wisst ihr, warum es ist, dass sie offen sind? Der Schöpfer hat es so gemacht, dass sie einen bestimmten Schlagrhythmus in ihren Flügeln haben. Und das gibt einen besonderen Aufwind. Mehr kann ich das nicht erklären, ich bin Spezialist. Ich habe es nur gelesen und es hat mich fasziniert. Für mich ist das die Antwort der Schöpfer. Wenn der Schöpfer sagt, Vogel fliegt. Wenn der Schöpfer Jesus Christus, der neben diesem Mann steht, dann kann es. Wenn der Schöpfer uns heute Abend die Frage stellt, willst du das mit dir? Er kann es. Das wird so sein. Ich schließe mit einem letzten Bild. Von einem Loser, der ein Loser ist. Und ich glaube, diese ist die Geschichte. Menschen, die scheinbar Loser sind, die für andere nicht wert sind, wenn sie da sind, zu Gott, wenn sie zu bewegen, sie werden gesund, ganz. Ich habe euch jedenfalls erzählt, dass ich vor vielen Jahren in Nepal war. Und in Nepal kann man eine Krankheit auch nicht mehr nach wie vor sehen, von der die Bibel auch spricht. Die Bibel nennt diese Krankheit Assas. Ich habe eine Zeit in den Slums von Indien gearbeitet, mit einer indischen Ärztin, einem Brahmanen aus der höchsten Kaste. Das war ein Projekt von unserer Schule, Spicer Memorial College. Wir sind zweimal die Woche in den Slums gefahren. Die Menschen kostenlos untersucht, haben ihre Ziele gebracht. Das war so ein Mercedes-Bus, so eine mobile Klinik. Und dann kamen wir rein, da kamen die Menschen, dann vor allem Frauen. Da stand eine ganz lange Schlange. Und das war dann so das Behandlungszimmer in diesem Bus. Und die Ärztin hat das gemacht. Ich war die Frau oder die Geburt. Und dann kam dieser eine Moment. Und sie winkte mich ziemlich. Und sie flüsterte mich. Dieser Mann, den ihr jetzt seht, auch dieses Bild werde ich nicht vergessen. Das ist unser Bruder. Ich weiß nicht, wie du ihn hast. Aber ich habe ihn kennengelernt in einem Camp, in dem er das Vater dort aufgebaut hat. Und ihr könnt sehen, wie diese Krankheit Menschen verändert. Das Schlimme ist, diese Krankheit verändert Menschen so, dass sie nichts mehr macht. Er hat keine Füße mehr. Er kann keine Arbeit, die man dort verrichten kann, mehr nachlegen. Er ist abhängig. Und man könnte sagen, er ist ein Krankheit. Das, was mich beschämt, überlebt, bin ich geschaffen. Schaut euch dieses Gesicht an, nachdem er seine Füße und seine Hände gesehen hat. Sein Name ist Arthur. Ein Mann, der selber Hoffnung hat und der anderen Menschen Hoffnung weitergibt. Menschlich gesehen würde er sagen, dass er fertig war. Nicht nur, dass seine Hände und seine Füße wechseln, kann er wissen. Gott hat ihm keine Füße und Hände gegeben. Er hat sein Herz verändert. Schaut euch sein Gesicht an. Schaut euch dieses Lächeln an. Gott kann es auch machen. Willst du? Wir sind dir so dankbar, dass wir diesen besonderen Tag, dieses Geschenk, das du uns gemacht hast, für diese ersten Minuten gemeinsam leben dürfen in deinem Haus. Herr, wir möchten dir danken für das Vorrecht, dass du anwesend bist, gegenwärtig bist. Wir möchten dir danken, dass wir dein Wort haben, dass es eine Bibel ist. Und wenn wir es lesen wollen, kann es zu dir sprechen, wenn wir es bekommen, du bist zu dir sprechen. Wir haben diese Gelegenheit heute Abend kurz angeschaut, wie Jesus mit Gott geredet hat und diesen Tag. Und die Frage, die du damals gestellt hast, ich glaube, du willst sie uns heute Abend nochmal stellen. Willst du gesucht werden? Und die Geschichte lehrt uns, dass du derjenige bist, der zu gesucht werden kann. Dass du damals den Kranken gesucht gemacht hast, dass du dagegen kommst. Dass du unserem Bruder in Nepal keine Beine und Hände, keine Füße und Hände gegeben hast, dass du ihn gesund gemacht hast von seinem Herzen, dass wir mit dieser Hoffnung leben können. Herr, du weißt, wie wir vielleicht krank geworden sind, wo wir dich verlassen haben, wenn wir uns mehr nach Dingen ausrichten, die unsere Umwelt uns zeigen. Und heute Abend fragst du, wirst du gesund, wirst du das beste Leben haben, das es gibt. Und du willst unser Herz jetzt. Und wir müssen auch um zu verstehen, dass das Leben mit dir das Schönste ist. Heute und morgen, bis wir den Tag haben.